Meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, muss ich sagen, aus heutiger Sicht betrachtet, gehört der Mann in den Knast. Ich habe ihn ja jahrelang bewundert, ne, für seine aufrechte, kantige Art, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich fand's toll, dass er seinen großen Einfluss auch immer wieder genutzt hat, um Menschen wieder auf die Beine zu helfen, die am Boden lagen. Aber dann kam seine dunkle Seite ans Licht. Und ich muss gestehen, dass ich persönlich ziemlich enttäuscht bin. Also von Uli Hoeneß meine ich jetzt. Ja, Uli Hoeneß, die Lichtgestalt des FC Bayern München, ein millionenschwerer Steuerbetrüger. Die Nachricht erschütterte doch vor Monaten die ganze Republik. Und was macht der Mann heute? Uli Hoeneß steht mit einem Bein im Knast und läuft aber auf zwei Beinen munter weiter von Event zu Event und ist immer noch Aufsichtsratsvorsitzender des derzeit erfolgreichsten Fußballvereins der Welt. Können Sie sich erinnern, dass der FC Bayern München nun irgendwann zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung eingeladen hätte zum Thema die Schatten der Allianz Arena, die dunkle Seite des Uli Hoeneß? Sehen Sie, und was macht die evangelische Kirche? Sie lädt uns alle ein zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung, die Schatten der Reformation, und bittet uns herzlich, gemeinsam die dunklen Seiten der evangelischen Lichtgestalt Martin Luther kritisch zu beleuchten. Warum in Gottes Namen tut die evangelische Kirche sich sowas an? Ich weiß es ja auch nicht, aber eins ist mal sicher. Aus heutiger Sicht betrachtet hätte der Mann in den Knast gehört. Also für alle von Ihnen, die eben in dem Film noch nicht so recht glauben wollten, was sie sahen und hörten, hier noch ein weiteres Zitat von Reformator Martin Luther aus seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen von 1543. Tut mir leid, kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Martin Luther hat 1543 nämlich auch einige ganz praktische Vorschläge gemacht, wie mit den jüdischen Mitbürgern zu verfahren sei. Zitat: Erstlich, dass man ihre Synagoga oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erden überhäufe und beschütte, dass kein Mensch ein Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Und solches soll man tun, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben eben dasselbige drinnen, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner, auf dass sie wissen, sie seien nicht die Herren in unserem Lande. Zitat Ende. Und gleich noch ein Zitat. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Paragraph 130 Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland. Nun, mein Martin Luther kam bekanntlich nicht in den Knast für seine antisemitische Volksverhetzung. Ganz im Gegenteil, 400 Jahre später wurden seine Ratschläge in Deutschland in die Tat umgesetzt. Und der evangelisch-lutherische Landesbischof Martin Sasse klatschte im Jahre 1938 dafür auch noch heftig Applaus. Ein letztes Zitat. Am 10. November 1938 an Luthers Geburtstag brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk wird die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. Zitat Ende. Aus dem Himmelreich wird unterdessen gemeldet, Gott habe beim Standesamt einen Antrag auf Namensänderung gestellt. Wissen Sie, diese Nachricht kam mir dann gerade nicht überraschend, denn dass Gott nichts damit zu tun haben will, was evangelische Christen da in seinem Namen veranstaltet haben, ist sicher verständlich. Also, was in Gottes Namen sollte nur eigentlich gefeiert werden beim großen Fest zu 500 Jahren Reformation? Herr Buchholz, wo bleibt das Positive? Gut, dann muss ich jetzt wohl doch mal schnell was zur Ehrenrettung von Martin Luther beitragen. Der Mann hatte wahrhaftig seine problematischen Seiten. Aber ein Problem mit klaren Standpunkten hatte er nicht. Der vielleicht berühmteste Satz des Reformators klang bereits an. Er beginnt so: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Der vielleicht berühmteste religiöse Bestseller unserer Tage heißt: Ich bin dann mal weg. Zwischendurch muss also irgendwas passiert sein in Sachen religiöser Standfestigkeit, nicht wahr? Ja. Und ich frage mich ja inzwischen des Öfteren, wie viel standfeste Glaubensgewissheit Ihres Reformators ist eigentlich heute noch da drin, wo evangelische Kirche draufsteht. Vor 500 Jahren äußerte sich Martin Luther öffentlich wie folgt: Theologus crucis dicit it quod res est. Der Theologe des Kreuzes sagt, was Sache ist. Vor 10 Jahren äußerte sich die evangelische Kirche in einer 1,5 Millionen Euro teuren Imagekampagne auf Plakaten wie folgt: Woran denken Sie bei Ostern? Ist der Mensch nur so viel wert, wie er verdient? Sind Fußballer unsere wahren Götter? Was ist Glück? Lassen Sie uns gemeinsam Antworten finden. Ja. Nun gibt's genau 2 Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Entweder wollte uns die evangelische Kirche damit so richtig hinters Licht führen, weil sie die Antwort längst hat, aber so tat, als bräuchte sie uns alle, um endlich mal welche suchen zu gehen. Oder die evangelische Kirche hat tatsächlich unterwegs vergessen, woran evangelische Christen eigentlich glauben. Ich weiß nicht, welche der Alternativen den guten alten Martin Luther jetzt mehr erschüttert hätte. Denn ich meine, bei ihm klang das doch alles so schön übersichtlich, ne? Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein die Bibel. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest im Schritt. Wir gehen an unsers Meisters Hand und unser Herr geht mit. Ein schöner alter Choral aus dem evangelischen Gesangbuch. Aber kann es sein, dass die deutschen Protestanten auf ihrer 500-jährigen Pilgerreise das Schuhwerk gewechselt haben? Statt Luthers schrittfesten Wanderstiefeln tragen die aufgeklärten evangelischen Christen heute lieber Sandalen, denn die sind bekanntlich nach allen Seiten offen. Und ökumenisch gesehen ist die Sache in Glaubensfragen heute so geregelt: Protestanten stellen Fragen, der Papst antwortet. Nee? Ja. Nein, Entschuldigung, das ist natürlich alles viel zu pauschal, äußerst grob, schlechtlich vereinfacht, aber damit wir heute Abend nun nicht nur 500 Jahre alte Geschichte aufarbeiten, schauen wir doch mal ganz kurz auf die aktuellen Zahlen der real existierenden Volkskirche der Gegenwart. 24 Millionen Mitglieder hat die evangelische Kirche in Deutschland. Eine knappe Million dieser Mitglieder geht sonntags in Gottesdienst. Was glauben eigentlich die anderen 23 Millionen? Ja genau, rufen nun eifrig die evangelischen Freikirchen, ne? Baptisten und Mennoniten haben wir auch heute Abend zu Gast. Genau, die glauben doch alle gar nicht mehr so richtig an Gott. Christ wird man doch nicht durch Kirchenmitgliedschaft via Säuglingstaufe. Für den christlichen Glauben muss Mann und Frau sich doch selber entscheiden, und zwar so wie wir das machen, ne? Die evangelischen Freikirchen. Nur dass zumindest in Deutschland gerade mal eine 250.000 Christen diese Meinung zu teilen scheinen, denn mehr Mitglieder hat die gesamte Vereinigung evangelischer Freikirchen nicht. Dafür leben aber mittlerweile 4 Millionen Muslime in unserem Land, die ja nur wieder ganz was anderes glauben, ne? Zumindest wenn die Christen an ihrem Glauben an Jesus Christus und den dreieinigen Gott festhalten. Aber ich frage mich ja, müssen Christen und Muslime sich tatsächlich erst auf ein halbwegs gemeinsames Gottesbild einigen, bevor sie anfangen, endlich mal ein bisschen weniger nebeneinander her als miteinander zu leben und gemeinsam für eine friedlichere und gerechte Gesellschaft zu arbeiten? Sehen wir es doch mal so. Morgen wird in Gelsenkirchen um Punkt 15.30 Uhr das Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund angepfiffen. Das große Derby im Revier, und wie Sie alle wissen, ist die Wertschätzung beider Fangemeinden füreinander nun ja, sagen wir wie es ist, sie können sie nicht leiden. Königsblau oder schwarz-gelb zu sein, ist nun keine Sache auf Leben und Tod, nee. Es ist wesentlich ernster. Aber warten Sie mal ab. Wenn im nächsten Jahr die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien beginnt, da werden Sie erleben, dass blaue Schalker und schwarz-gelbe Dortmunder sich weinend in den Armen liegen, wenn unsere Jungs den Titel holen. In der ökumenischen Bewegung der Kirchen nennt man dieses Phänomen versöhnte Verschiedenheit. Gedankenstrich und alles auf Anfang. Martin Luther sprach im 16. Jahrhundert von der Freiheit eines Christenmenschen. 400 Jahre später sagte die Sozialdemokratin Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Erst zusammen wird ein Schuh draus. Weiß der Teufel, warum es der evangelischen Christenheit jahrhundertelang so schwer fiel, sich diesen Schuh auch anzuziehen. Was ist das für ein Phänomen? Hat der große Kabarettist Hans-Dieter Hüsch schon vor Jahrzehnten gefragt. Was ist das für ein Phänomen? Oft kaum zu hören, kaum zu sehen. Ganz früh schon fängt es in uns an. Das ist das Raffinierte dran. Als Kind hat man es noch nicht gefühlt. Hat noch mit allen schön gespielt. Das Dreirad hat man sich geteilt. Und niemand hat deshalb geheult. Doch dann hieß es von oben her, mit dem, da spielst du jetzt nicht mehr. Das will ich nur einmal sehen. Was ist das für ein Phänomen? Und ist man größer, macht man es auch. Das scheint ein alter Menschenbrauch, nur weil ein anderer anders spricht und hat ein anderes Gesicht. Wenn man es noch so harmlos meint, das ist das Anfangsbild vom Feind. Er passt mir nicht, er liegt mir nicht, ich mag ihn nicht, finde ich schlicht geschmacklos, hat keinen Grips und außerdem sein bunter Schlips, dann setzt sich in Bewegung leis der Hochmut und der Teufelskreis. Und sag mal was dagegen mal, dann heißt, wer ist denn hier nochmal, wer ist denn hier nochmal, ich oder er, du oder ich? Ich finde den Typen widerlich. Und wenn du einen Penner siehst, der sich sein Brot vom Dreck aufliest, dann sagt ein Mann zu seiner Frau, guck dir den Schmierfänk an, die Sau, verwahrlost bis zum Dort hinaus. Ja, früher warf man die gleich raus und heute muss ich sie ernähren. Und unser Eins kann sie nicht wehren und auch die Gastarbeiterpest, der letzte Rest vom Menschen. Sie sollte man alle das denn gut Spießruten laufen lassen bis aufs Blut. Ja, das haben wir ja schon mal gehört, ne? Das haben wir ja schon mal gehört. Da hat man die gleich alle streng verhört, verfolgt, gehetzt und für ins Lager reingefercht. Und hier hat man sie dann erschlagen all. Die Kinder mal auf jeden Fall, die hatten keinem was getan. Was ist das für ein Größenwahn? Das lodert auf im Handumdrehen und ist auf einmal Weltgeschehen. Denn plötzlich steht an jedem Haus die Türken und Zigeuner raus. Nur weil kein Mensch derselbe ist und weiß und schwarz und gelbe ist, wird er verbrannt. Ob Frau, ob Mann, das fängt schon von klein auf an. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt, ihr Sterblichen, noch klein und zart, es ist doch eure schönste Zeit. Voll Fantasie und Kindlichkeit, lass keinen kommen, der da sagt, dass ihm dein Spielfreund nicht behagt. Dann stellt euch vor, das Türkenkind, dass ihm kein Leids und Tränen sind. Dann nehmt euch alle an der Hand und nehmt auch den, der nicht erkannt, das früh schon in uns allen brennt. Das, was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind überall, dann gibt es keinen neuen Fall von Auschwitz bis nach Buchenwald. Und wer es nicht spürt, der merkt es bald. Nur wenn wir in uns alle sehen, besiegen wir das Phänomen. Nur wenn wir in uns alle sind, fliegt keine Asche mehr im Wind.